Als ich noch ein Kind war, da bin ich mit meinem Bruder, der ist ein Jahr jünger ungefähr, immer mal zu Besuch gewesen bei meiner Tante, bei meinem Onkel. Die wohnt in Zerbst am Anhaltinischen. Ich weiß nicht, wer das kennt, Katharina die Große und so. Ja, die wohnten dort und hatten damals Anfang der 70er schon eine Neubauwohnung. Ja, die älteren WBS 70, das sagt euch vielleicht was. Ja, also ganz neu gebaut, damals Neubauwohnung. Und das war für uns so als Leipziger, die da aus so einer Gründerzeitwohnung kamen, ja, so ein bisschen dunkel alles und so, war das immer ein tolles Erlebnis, Neubauwohnung, ja, war damals was. Und sie hatten auch nicht solche Vollholztüren wie wir, da musst du mal aufpassen, dass die Finger nicht dazwischen sind, ja, so in den alten Gründerzeithäusern hast du ja richtig massive Türen, sondern die hatten damals was ganz Tolles, die hatten Glas in der Tür, das war damals hip, ja. Ja, bei manchen gibt es das heute noch. Ja. Und, aber das war, nicht, war auch nichts zum Durchsehen, sondern so ein bisschen Milchglas gemustert und sowas. Ne? Und das hat uns fasziniert, vor allen Dingen, wenn wir dann ins Bett mussten. Wir mussten ja eher als Erwachsene ins Bett damals. Ne, war das noch so, 7:30 war die Falle dicht. Ja, also wenn ich das meinen Enkel sage, andere Zeiten. Ne? Und da hat uns dann mal interessiert, was machen die denn da in der Stube noch? Ja, und da sind wir dann heimlich rausgeschlichen an die Glastür. Und da hat man dann manchmal so ein bisschen schemenhaft dann hinterher gesehen, ne, wenn die da saßen oder so. Und was sie dann wohl so da machen, ja, Karten spielen oder Fernsehen oder Buch lesen oder irgendwas. Man muss sagen, wir hatten damals nur einen Sender West, wir hatten kein ZDF zu Hause. Das hat uns immer fasziniert, die Einzelmenschen. Und da haben wir immer dann so durchgelugt, wenn wir die Einzelmenschen sehen. Jedenfalls konnte man das immer nur ahnen, was dahinter geschah. Und dann haben wir uns wieder ins Bett verkrochen, haben uns noch ein bisschen geschwatzt. Und, ja, was werden die da wohl jetzt machen und so, ne, was wir da gesehen haben. Ein wenig geht es da uns vielleicht so, wenn wir an die Auferstehung denken. Ja, das ist ja ganz passend auch zum Thema. An Ostern gehabt, haben es schon gehört, und dass Jesus auferstanden ist. Und so eine Frage, wie ist das mit der Auferstehung? Ja, wir haben da so ein paar Gedanken, ein paar Impulse, auch aus der Schrift, können manches schon etwas erkennen, aber so ganz genau wissen wir es noch nicht. Ja, so eine Ahnung haben wir da davon. Und wie wird das wohl sein im Himmel, wenn Jesus wiederkommt? Und die Bibel sagt uns dann nur oft, dass es anders sein wird, aber nicht ganz konkret wie. Das interessiert uns aber doch, oder? Jedenfalls denken wir darüber nach. Es wäre doch spannend, das zu wissen, jetzt schon. Und wir dürfen ja von Ostern her wissen, Jesus ist auferstanden. Und das Wort Gottes sagt uns, dass deshalb auch wir auferstehen dürfen. Das ist unsere Hoffnung. Hörst du ein Amen? Ja. Das ist unsere Hoffnung. Ja, weil Christus auferstanden ist, dürfen auch wir auferstehen, wenn wir bei ihm sind und bei ihm bleiben. Und die Frage ist, wie wird das sein? Gibt es ja die ganz unterschiedlichsten Vorstellungen. Jesus hat da mal ein Gespräch mit einigen jüdischen Führern über dieses Thema geführt. Und das möchte ich mal mit euch lesen, mal anschauen. Los. Matthäus 22, wer seine Bibel mit hat, kann er sehr gerne noch aufschlagen, weil das verschwindet dann wieder. Und kann sich's dann immer noch mal vor Augen haben. Matthäus 22, Vers 23. Am selben Tag kamen einige Sadduzäer zu Jesus. Diese Leute behaupten, es gäbe keine Auferstehung der Toten. Sie fragten ihn: Lehrer, Mose hat bestimmt, wenn ein verheirateter Mann stirbt und keine Kinder hat, dann muss sein Bruder die Witwe heiraten und dafür sorgen, dass der Verstorbene doch noch einen Nachkommen erhält. Nun lebten da unter uns 7 Brüder. Der erste heiratete und starb. Weil er keine Nachkommen hatte, heiratete sein Bruder die Witwe. Auch der zweite Bruder starb kinderlos und der nächste Bruder nahm sie zur Frau. So ging es weiter, bis die Frau mit allen 7 verheiratet gewesen war. Schließlich starb auch sie. Wessen Frau wird sie nun nach der Auferstehung sein? Schließlich waren ja alle 7 Brüder mit ihr verheiratet. Jesus antwortete: Ihr irrt euch, denn ihr kennt weder die Heilige Schrift noch die Macht Gottes. Wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht mehr wie wir auf der Erde heiraten. Es wird ganz anders sein. Sie sind dann wie die Engel Gottes im Himmel. Was nun die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr nicht gelesen, was Gott euch in der Heiligen Schrift sagt? Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Die vielen Menschen, die Jesus zugehört hatten, waren tief beeindruckt von dem, was er lehrte. Bei Luther steht ja übrigens, sie waren entsetzt von dem, was er lehrte. Ja, also wenn man das so liest, diesen Bericht hört, könnte man erstmal sagen, das ist eine gute und auch eine wichtige Frage. Ja, also die Frage nach der Auferstehung. Wie wird das sein? Und wenn es sie gibt, die Auferstehung, wenn sie auch für uns Menschen möglich ist, wie sind die Voraussetzungen dafür? Das ist doch wichtig. Ja, wie kann ich daran teilhaben? Vielleicht sogar, was muss ich tun, um dabei zu sein? Ja, das war auch eine Frage von dem reichen Jüngling. Lehrer, fragt er, ne? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Das sind wichtige Fragen. Und auch wenn wir, die Hoffnung darauf haben, weil wir Jesus nachfolgen, das auch ganz intellektuell wissen, ja, dass diese Auferstehung möglich ist, dann können wir uns das doch schwer vorstellen. Ja, oder auch erklären, wie das einmal sein wird. Ja, manchmal kommt man ja ins Gespräch mit Leuten, so, ne, die also diese Hoffnung nicht haben. Na, wie stellst du dir das vor? Sitze ich da den ganzen Tag mit der Harfe auf der Wolke oder so? Ne? Wer Arthur den Engel noch kennt oder so? Oder? Kennt ihr den noch? Ja, war lustig, aber falsch. Das ist ja was, ne? Also Auferstehung ist ja was, in dem es für uns in unserem Leben keine Entsprechung gibt. Da haben wir keinen Erfahrungshorizont. Ja, und wenn wir es nicht genau wissen, wenn wir es uns nicht vorstellen können, ja, dann gibt es immer Raum für ganz unterschiedliche Interpretationen. Der eine denkt dies, der andere das. Ja, manchmal ist gut behauptet, halb bewiesen. Ja, er kennt das. Viele Meinungen und Theorien. Und die Frage ist, wie wir damit umgehen, ja, mit so einer Unsicherheit, mit so einer Frage. Ja, sind wir an einer ehrlichen Antwort interessiert? Suchen wir danach? Und das ist eigentlich das eigentliche Thema dieses Berichtes auch. Was auf den ersten Blick wie eine verständliche Frage an Jesus aussieht, ist aber gar nicht so harmlos hier. Die Sadduzäer, um die es ja hier geht, das ist also eine Gruppe von jüdischen Führern, die leugneten ganz prinzipiell die Wahrheit einer wie auch immer gearteten Auferstehung. Die Sadduzäer waren sowohl eine religiöse als auch eine politische Partei, wer sich da ein bisschen auskennt, ja, so in Evangelien in der Zeit damals. Für sie galten also nur die 5 Bücher Mose als verbindlich, nur das war Heilige Schrift für sie. Ja, und dort wird nicht explizit von einer Auferstehung gesprochen. Das stimmt auch. Ja, da ist nur ganz schemenhaft angedeutet, was sich dann später bei den Propheten, vor allem bei Jesaja auch und bei Ezekiel, Kapitel 37, ja, das Totenfeld, ihr kennt das, so dann immer ein Stück entfaltet. Ja, und dann auch die Offenbarung wächst. Aber in den 5 Büchern Mose ist das also noch nicht so sichtbar. Und deswegen lehnten die Sadduzäer das also völlig ab. Das gibt's nicht, sagten sie. Und das war natürlich auch Jesus und den Zuhörern dieses Gespräches bekannt. Warum stellen sie also dann Jesus diese Frage? Aus dem Zusammenhang wird deutlich, sie wollten Jesus eine Falle stellen. Ja, dieser Bericht, den wir gelesen haben, steht in der Mitte von insgesamt drei Berichten, ja, wo Jesus immer wieder eine Falle gestellt wird. Ja, zweimal die Pharisäer und das hier von den Sadduzäern. Ja, sie wollen ihn aufs Glatteis führen. Und das war auch nicht ganz ungefährlich, also für Jesus nicht. Ja, also die Sadduzäer waren, wie gesagt, eine Gruppe, die sich aus den Familien der ehemaligen und aktuellen Hohenpriester zusammensetzte und hatten also wirklich großen Einfluss, auch politisch. Ja, ihre Meinung zählte etwas im Volk, ja, bei den Regierenden, auch bei dem Statthalter da, bei dem Römischen. Zugleich war das ein bisschen merkwürdig, die Sadduzäer waren die Gruppe, die sich am meisten dem griechischen Denken geöffnet hatten, den griechischen Einflüssen. Die waren so ein, also man könnte sagen, sie waren die Vertreter des Zeitgeistes, ja, modern und aufgeklärt, hatten auch viel Zustimmung von daher. Und so war ihr Einfluss damals sehr hoch. Und es war kein unbedeutender Vorfall, wenn also die Sadduzäer auf Jesus zukommen und da seine Meinung abfragen und sagen so, jetzt drehen wir dir aber mal eine rein. Sie stellen also die Frage nach der Auferstehung, obwohl der Grund dafür gar nicht das innere Suchen nach einer Antwort ist, denn ihre Meinung stand schon fest. Das gibt's nicht. Ja, und sie wollten Jesus von daher nur in die Enge treiben, lauerten darauf, dass er etwas in ihren Augen Falsches sagt. Und dann hätten sie Zeder und Mordio geschrien, ja, und ihn verhaften lassen. Und das ist ja genau das Muster, was sie dann nach Ostern angewendet haben, ja, wo sie ihn dann anklagen und töten ließen. Also wenn es in unserem Bericht hier vordergründig um das Thema Auferstehung geht, ist das im Grunde für die Sadduzäer nur das vorgeschobene Thema für den tiefer liegenden Konflikt zwischen ihnen und Jesus. Sie gebrauchen das nur. Bevor wir zum Thema Auferstehung zurückkommen, sei mir mal ein ganz kurzer Einschub erlaubt. Manchmal habe ich den Eindruck, dass dieses Prinzip der Alibi-Frage, ne, ich stelle dir eine Frage, wo meine Antwort schon lange feststeht und mir eigentlich einen tieferen Konflikt verbirgt. Ja, das spielt auch heute manchmal noch eine Rolle, so in Gesprächen miteinander. Ganz sicher, wenn man mit Nichtchristen über Glaubensfragen ins Gespräch kommt, dann haben wir das oft. Dazu kommen wir noch. Aber manchmal scheint es mir so, dass auch bei der Diskussion über Erkenntnisfragen untereinander das manchmal so eine Rolle spielt. Dieses Verhaltensmuster auch gern angewendet wird. Ja, ich will dich aufs Glatteis führen. Ist ja gut, wenn wir uns darüber unterhalten, wenn wir manchmal unterschiedliche Ansichten haben. Wenn wir auch unterschiedlicher Meinung sind, kann man sich natürlich darüber unterhalten. Die Frage ist immer, interessiert mich das wirklich, was der andere darüber denkt? Ja, lasse ich mich da auch beeinflussen davon? Ja? Suche mir zusammen nach einer Antwort, mit der wir beide leben können. Oder bin ich so starr in meiner Meinung, ja, dass ich den anderen nur aufs Glatteis führen will und wenn er dann das Falsche sagte, ha, jetzt habe ich dich erwischt. Da muss man manchmal aufpassen, also es passiert uns vielleicht auch. Denn Paulus schreibt ja von Erkenntnis als Stückwerk und wir dürfen einander hören und dürfen gemeinsam vor Jesus fragen, was er uns da zeigt. Was gar nicht geht, das ist das, was hier die Sadduzäer machen. Ne? Mit einer vorgefassten Meinung auf den anderen zugehen und den Diskussionspartner von vornherein als falsch abqualifizieren. Das war das, was die Sadduzäer gemacht haben. Ihr denkt nicht, wie oft ich schon im Gespräch mir solche überkonstruierten Beispiele anhören musste, wie das hier mit der Frau und den 7 Männern. Das ist völlig überkonstruiert, oder? Kommt sowas vor? Aber manchmal muss ich mir so Vergleichbares anhören, ja, was völlig unrealistisch. Und man merkt schon daran, dass es ihre Absicht ist, Jesus lächerlich zu machen, ja, mit dem, was er da glaubt. 7 Männer heiraten dieselbe Frau und keiner weiß am Ende mehr, zu wem sie gehört. Ja, wie soll denn das gehen? Ha, ha, ha. Mir begegnet das manchmal, ja, wenn ich mit Menschen also darüber rede, dass Gott allmächtig ist, ja, dass er also alles in seiner Hand hat, dann kommt manchmal die Frage auf, vielleicht kennt der eine oder andere die auch, kann Gott einen Stein erschaffen? Ja, was würde man sagen? Ja, ne? Also klar kann Gott einen Stein erschaffen, hat er viele erschaffen. Ja. Kann Gott einen schweren Stein erschaffen? Kann er auch. Ja. Kann Gott einen so schweren Stein erschaffen, dass er ihn selber nicht mehr heben kann? Bin ich schon gefragt worden, völlig überkonstruiert, ja, aufs Glatteis geführt. Das ist genau so eine Frage. Am Ende sollte natürlich bei so einer Frage stehen, dass Gott keineswegs allmächtig ist. Entweder kann er so einen schweren Stein nicht schaffen oder er kann ihn nicht heben. Ja, also eins, ja, und das ist natürlich unrealistisch von Gottes Möglichkeiten her, weil es das Ergebnis unserer menschlichen und begrenzten Logik ist, genau wie die Geschichte, die hier die Sadduzäer erzählen. Ja, da wird ja mit menschlicher Logik an ein Thema rangegangen, ja, was seine Antwort ja im geistlichen Bereich hat, ja, wo Gott ganz andere Möglichkeiten hat. Weil Gott nicht mit den Maßstäben unserer Logik zu messen ist, ja, wir können nicht unseren Maßstäbe an Gott anlegen und dann sagen, was darüber hinausgeht, was ich mir vorstellen kann, das gibt's nicht. Das ist immer das Problem. Und deshalb lässt sich also Jesus hier in der Debatte auch nicht auf die Argumente der Provokateure ein. Er gibt ihnen aus meiner Sicht die einzig mögliche Antwort: Ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Ja, sie gehen nicht von dem aus, was in der Schrift über Gott gesagt ist, über sein Wesen, über seine Allmacht, sondern sie gehen von ihren eigenen Vorstellungen aus, lassen sich da auch nicht korrigieren. Er sagt ihnen also damit, also den Sadduzäern damit, dass sie deshalb irren, weil sie ihre eigenen Maßstäbe anlegen. Das ist das Grundproblem. Ja, sie sagen, Auferstehung gibt es nicht, ja, weil das kann ich mir nicht vorstellen. Dann haben wir noch so ein Beispiel, da sieht man ja, wie lächerlich das ist. Ja, die eigenen Maßstäbe werden da auf alles angelegt. Man muss jetzt zugunsten der Sadduzäer sagen, dass ihre Meinung also das, was wir da hören, diese menschliche Vorstellung, die weit verbreitete Annahme zugrunde lag. Damals war das ganz typisches Denken, dass im Himmel alles so weitergeht wie auf der Erde. So haben die Pharisäer das gedacht. Ja, also wir sterben, kommen in die Ewigkeit und da geht alles so weiter. Wer reich ist, bleibt reich. Wer arm war, der bleibt arm. Das sieht man ein bisschen an dem Gleichnis, was Jesus von Lazarus und dem reichen Mann da erzählt. Ne? Und dieses Denken hat sich ja bis ins Mittelalter verbreitet. Ja? Also wer sich ein bisschen im Mittelalter auskennt, da haben die Könige auch gedacht, sie sind dann auch im Himmel Könige und das arme Volk bleibt und so. Ja? Das muss man sagen, das war damals so. Also den Sadduzäern begegnete diese Auferstehungsdenke, ja, dass also das alles so weitergeht. Jesus bemängelt hier eigentlich nicht, dass solche Ansichten oder auch falsche Erkenntnisse um sie herum existieren, dass das so ist. Da sagt er nichts dazu. Aber er bemängelt, dass sie das gedankenlos übernehmen, dass sie da gar nicht drüber nachdenken, dass sie das nicht vergleichen mit dem, was sie ja haben. Sie haben ja die Schriften, sie haben ja das Wort Gottes, wo ja deutlich wird, dass Gott viel größer ist und viel mehr hat, kann und ist. Ja, Jesus sagt seinen Jüngern ja mal, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Könnt ihr euch erinnern? Ja, also wir können nicht mit unserer eigenen Begrenzung auf Gott anlegen und dann sagen, also was über uns hinausgeht, das gibt es nicht. Das, was die Sadduzäer hier machen. Ihr hättet es besser wissen können, sagt er ihnen damit. Ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, die Kraft Gottes. Ihr hättet das doch besser wissen können. Ihr seid doch die, die die Schrift kennen. Hohenpriester waren das, wie gesagt, ne? Familien von Hohenpriestern. Denn im Wort Gottes und mit der Beziehung mit ihm offenbart sich eine ganz andere Wahrheit. Ja, also wer also eine Beziehung zu Gott hat, der merkt doch, dass da mehr ist. Die Sadduzäer interessiert es aber gar nicht, was Gott zu so einer Frage sagt. Ja, sie nehmen einfach ihre Vorlieben, ihre Meinung, denken sich den Rest dazu und verurteilen dann jeden, der da nicht ihrer Meinung ist. Da hingen ja noch politische Gründe dahinter und so weiter. Man könnte jetzt sagen, so sind wir nicht, oder? Sind wir so wie die Sadduzäer? Verständnis wollte es nicken. Naja, ich denke also, wir würden sagen, das würden wir nicht sagen, oder? Aber ein bisschen stehen wir auch in der Gefahr, uns menschlich manchmal in unsere Ansichten zu verrennen. Ja, zu sagen, das kann ich mir vorstellen, ja, so kann ich es mir denken. Und dann bleibe ich stur und sage, nur so geht's. Ist ein bisschen eine Gefahr, in der wir vielleicht auch stehen. Ja, also wenn es uns bewusst ist, sind wir natürlich dran, Sachen zu wollen, nicht so sein, aber ich will bloß mal darauf hinweisen. Und das macht dem anderen vielleicht Mühe, der uns gegenübersteht, der eine echte Frage hat, der wirklich fragt, na, wie ist denn das nun? Ja, und wir gehen von unserem menschlichen Denken aus. Ja, wir müssen aber die Realität Gottes sehen. Ja, seine Wahrheit und sein Wesen ist nicht die Verlängerung unserer menschlichen Vorstellungen. Wenn wir es mit Gott zu tun haben, da kommen wir in einen Bereich, ja, der weit über unser Denken hinausgeht. Und es ist keine Sache der Meinungsverschiedenheit zwischen Mensch und Mensch, dass wir das jetzt hier untereinander ausdiskutieren, so wie das die Sadduzäer versucht haben. Ja, bei der dann derjenige gewinnt, der rhetorisch besser drauf ist, ja, der besser reden kann, ja, vielleicht besser argumentieren kann. Es geht doch darum, Gottes Wahrheit zu erfragen. Wirklich ganz ehrlich. Herr, was hast du dazu zu sagen? Oder? Das hilft uns doch am Ende. Nicht eine Meinung von irgendjemand. Ja, ganz wenig Ahnung und ganz viel Meinung, das ist heute ganz modern. Das stellt mich ein bisschen in Frage auch. Ne? Also woher ziehe ich eigentlich meine Überzeugung? Ja, woher kommen die Dinge, die ich meine, zu wissen? Und die Vorstellung der sieben Ehemänner, die in der Ewigkeit um die eine Frau streiten, ist dann doch vom menschlichen Verstand her gedacht. Das merkt man, ne? Die Auferstehungswirklichkeit ist eine ganz andere, zu der wir ja gar keinen Zugang haben. Ja, wir haben ja keinen Zugang dazu, weil uns die Erfahrung fehlt. Wir müssen da auf Gottes Wort vertrauen, auf das, was er uns sagt. Wie gesagt, die Bibel sagt uns ja manche Dinge dazu. Wir würden gern mehr wissen, aber offensichtlich meint Gott, es reicht erstmal, ja, das zu wissen, was da steht. Und die ewigen göttlichen Dinge können wir von uns aus nicht erkennen, sondern die müssen uns von Gott offenbart werden. Das ist das Geheimnis, ja, dass wir uns das von Gott offenbaren lassen. Das ist natürlich eine Frage, bin ich bereit, diese Offenbarung auch anzunehmen, wenn sie auch manchmal gegen mein menschliches Denken steht. Also bis dahin, da kann ich mitgehen, ja, das kann ich mir vorstellen, alles was darüber hinausgeht, also beim besten Willen. Bin ich bereit, über diese Grenze zu schreiten und sagen, Herr, ich weiß, dass du größer bist. Ist ja eine Frage im Alltag auch. Ja, wenn man in eine Situation kommt und sagt, Herr, ich weiß, dass deine Möglichkeiten größer sind als die, die ich sehe. Das ist so eine Glaubensfrage, Vertrauensfrage. Ja, bin ich bereit, die Offenbarung Gottes in meinem Leben anzunehmen? Suche ich ehrlich, gemeinsam mit meinen Glaubensgeschwistern, nach Antworten auf wichtige Fragen? Lasse ich mich auch mal korrigieren? Ganz schweres Thema heute. Lasse ich mich auch mal korrigieren? Jesus gibt uns die Antwort, die uns davor bewahrt, einseitig und anmaßend zu sein und trotzdem falsch zu liegen. Ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Das müssen wir uns ja auch mal sagen lassen, ja, ob wir das immer alles so wissen. Das heißt nichts anderes, als dass wir Gottes Wort mit einem fragenden Herzen lesen. Ja, es gibt ja so ein bisschen die Tendenz, dass wir uns immer vom Wort Gottes bestätigen lassen. Wir lesen immer das, was uns gefällt. Ja, und das, wo man sagt, Mensch, hier müsste ich wirklich mal ein Stück kämpfen, auch mit Gott, ja, um das zu verstehen. Ja, da lese ich lieber drüber, wächst mir zu mühsam. Kennt ihr das? Ja, man so früh seine stille Zeit, oh, was ist das für ein Text? Oh, was gibt es denn morgen? Ja, aber das ist auch wichtig, dass man sich mit solchen Worten mal auseinandersetzt, ja, die uns herausfordern. Und sagen, ja, vielleicht will mich da Gott irgendwo hinführen. Ja, oder auch im gemeinsamen Gespräch, Bibelforum oder so, ja. So lasse ich mich da korrigieren, auch von Gott, den Blick öffnen in seine Möglichkeiten hinein. Mir sind da die Juden als Beröa zum Beispiel geworden. Ich finde es gut, mein theologisches Seminar, wo ich studiert habe, hieß ja Beröa. Ne? Da, von denen ist in Apostelgeschichte 17 berichtet. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. Das war toll, oder? Die haben nicht gesagt, also das wissen wir und jetzt gucken wir mal in der Bibel, was das bestätigt, sondern die haben gesagt, mal sehen, was im Wort Gottes steht. Ne? Also was sagt uns das? Vielleicht hat Paulus ja sogar recht. Tolle Leute aus Beröa. Ja, wir haben Fragen, wie wir gerettet werden. Ne? Das beschäftigt uns natürlich. Ne? Je älter, desto mehr wahrscheinlich. Ja? Wie werden wir gerettet? Wie lebt man ein hingegebenes Leben? Wie wird das alles sein, wenn Jesus wiederkommt? Das sind Fragen, die uns beschäftigen. Oder? Also mich jedenfalls. Nickt mal, ne? Ja. Und das können wir nicht aus uns selbst heraus wissen, wie die Sadduzäer auch nicht. Das können wir uns nicht ausdenken. Das führt auf den falschen Weg, sich da den eigenen Kopf zu zermottern, irgendwelche Philosophien rauszupressen. Ja, Gott hat uns in seinem Wort Informationen gegeben. Was wir über ihn wissen können, was wir über uns wissen können. Da wissen wir erstmal, es gibt da einen großen Unterschied. Ja? Also Gottes Möglichkeiten, Gottes Sicht ist viel größer und es lohnt sich, das zu erforschen. Ja? Das ist der eine Aspekt, das Wort Gottes zu haben und es auch zu lesen. Ja? Aber es ist nicht alles, oder? Ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes, sagt Jesus. Also das Wort ist das eine. Ja, ist euch aufgefallen, dass die Sadduzäer auch die Bibel benutzt haben? Aufgefallen? Ja, das steht ja in der Bibel, was die da gesagt haben. Mose hat gesagt, so beginnen die, und das stimmt, das, was sie da anführen, das steht im 5. Buch Mose 25. Ja, dass da einer sein, also die, wenn einer gestorben ist, dann soll dann der Bruder die Frau heiraten, damit ein Sohn dann zeugen, damit das Land, was dem Bruder gehört, in der Familie bleibt, all solche Dinge. Da steht also 5. Mose 25, das stimmt. Sie verwenden also die Bibel hier, um Jesus eine Falle zu stellen. Aber es hat mit dem eigentlichen Problem der Auferstehung überhaupt nichts zu tun, oder? Man kann also die Bibel, das Wort Gottes, missbrauchen, um die eigene Meinung durchzudrücken. Wenn man geschickt Bibelstellen zusammenstellt, kann man eigentlich jede Meinung argumentieren. Ist euch das mal aufgefallen? Man findet immer irgendeine Stelle. Und deswegen spricht Jesus hier auch von der Kraft Gottes, die dazukommen muss. Zum Wort Gottes muss die Kraft Gottes dazukommen. Wir können das Wort Gottes nicht einfach nehmen und anderen um die Ohren schlagen, wie es uns passt, ja, und sagen, das steht da und das steht da, und sagt der andere, aber das steht da und so, ne? Beide haben recht, ne? Und dann knallt es und dann kracht es. Ja, weil das ohne Kraft Gottes geschieht. Das Wort Gottes und die Kraft Gottes. Steht übrigens auch im Epheser 6. Bei der Epheser 6 ist das, ne? Die Waffenrüstung. Das Wort, was da das Schwert des Geistes ist. Das Wort Gottes öffnet sich zuerst beim Lesen der Bibel in der Verbindung mit dem Heiligen Geist. Wir können die Bibel nicht lesen wie jedes andere Buch und sagen, hier steht mal so ein halber Satz, das gefällt mir aber und das nehme ich mir raus, ne, und jetzt weiß ich was. Sondern die Bibel will unter dem Einfluss des Heiligen Geistes gelesen werden, ja, unter der Kraft Gottes. Dort öffnet sie sich, da schließt sie sich auf, da offenbart sich Gott, wenn wir das zulassen. Ja, dann wird es zum Samen, das in unser Herz fällt und das dann auch Frucht bringt. Das mit der weiteren Antwort geht Jesus in unserem Bericht in gewisser Weise auf die Denkweise der Sadduzäer ein. Ja, das ist bei einer Diskussion, bei einem Gespräch immer gut, sich auf den Standpunkt des anderen zu begeben, ja, von seiner Worte aus das mal zu betrachten. Und so beantwortet Jesus also ihre Frage, die sie da so stellen, ja, hier, Mose hat doch gesagt, mit einem Zitat ebenfalls aus den Mosebüchern. Hier aus 2. Mose 3, Vers 6. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja, also geht es dann auf ihre Basis. Im Unterschied zu den Sadduzäern weist er damit aber auf ein Wesenmerkmal Gottes hin, das denen völlig entgangen war. Das haben sie einfach nicht gesehen. Ne? Gott ist Leben. Oder? Wird man das sagen? Gott ist das Leben. Das war ihnen entgangen. Und alles, was mit Gott in Verbindung steht, das ist in dieses Leben hineingenommen. Davon spricht das ganze Neue Testament im Grunde. Das, was mit Gott in Verbindung steht, das wird in dieses Leben hineingenommen, das von Gott kommt. Und daraus folgt ja auch, was ohne Gott ist, ist schon tot. Oft haben die Sadduzäer sicher, wie das ja damals üblich war, im Tempel diese Anrede gebraucht. Ja, das gehörte mit zur Liturgie, könnte man sagen. Du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das war denen geläufig. Aber die haben da nie drüber nachgedacht, dass Gott kein Gott der Toten ist, sondern der Lebenden. Sie haben die Bedeutung gar nicht erfasst, das rein rituell rezitiert. Also Wort ohne Geist. Ihnen fehlte der Geist Gottes, diese Wahrheit dessen, der da Leben ist, zu erkennen, sich dem zu öffnen. Da ist mehr, als wir wissen und wir uns vorstellen können. Wir müssen uns auch heute nicht wundern, wenn Menschen, die nicht an Gott glauben, uns mit Bibelzitaten verwirren wollen. Ich bin manchmal erstaunt, wie viele Nichtchristen noch wissen, was in der Bibel steht. Manchmal steht es sogar nicht drin. Aber da müssen wir uns nicht wundern. Ja? Also wenn Leute kommen mit Bibelversen, die uns dann verwirren wollen, die sich dann angeblich auch widersprechen, da sind ja auch manchmal wirklich Diskussionen, aber da steht hier und da steht das, das widerspricht sich doch und so weiter. Ja? Oder auch dem vom natürlichen Verstand entgegenstehen. Ich denke nur an die Jungfrauengeburt oder so. Ohne den Geist Gottes kann man die Wahrheit über Gott nicht erkennen. Das ist einfach eine Tatsache. Es ist eine Tatsache. Wort und Geist müssen zusammenkommen. Ja, dem Geist Gottes öffnen, das Wort lesen, ja, zu Jesus kommen und dann verbinden sich auch Wort und Geist. Dann erkennt jemand, der das so tut, die wunderbare Botschaft des Lebens und der Rettung, die durch Jesus in unsere Wirklichkeit hineingekommen ist. Da wird es ja erst lebendig für mich. Ja, ich kann das intellektuell erfassen, sondern ja, Jesus ist ans Kreuz gegangen und so, ne, Leben für Leben, Blut für Blut oder was. Ne. Aber was hat es mit mir zu tun, dass es mich ergreift, dass es mich erfasst? Ja, dass ich weiß, Jesus hat da was getan, was mein Leben völlig verändert und was es eigentlich noch eine Aussicht, eine Perspektive bis in die Ewigkeit gibt. Das ist nicht nur mit dem Verstand zu erfassen. Da muss mehr passieren, oder? Da muss mehr passieren. Da muss der Geist Gottes mein Herz erfassen und öffnen und verändern. Das ist natürlich auch eine Mahnung, ja, die Verbindung zu Jesus nicht aus dem Blick zu verlieren. Ja, sich da auch immer wieder zu öffnen und sagen, Herr Jesus, ja, mit dir will ich durch dieses Leben gehen, durch deinen Geist will ich dieses Leben auch bewältigen. Und mancher Streit unter Christen ist dadurch entstanden, dass auch wir die Bibel ohne die Leitung durch den Heiligen Geist nur zur Argumentierung unserer Meinung gebrauchen. Das geschieht uns auch, das passiert uns. Und das ist dann echt tragisch, weil das führt dann oft zu Spaltung und was weiß ich. Ne? Und wir sprechen anderen den Glauben ab und so weiter. Aber das muss und das sollte auch nicht sein. Durch Jesus können wir den Heiligen Geist empfangen. Das ist ja das große Vorrecht, das wir haben. Ja, er wird uns in alles hineinführen und in die Wahrheit leiten. Ja, so sagt es Jesus den Jüngern zu. Ja, Johannes 16, Vers 13 steht, dass dazu sende ich euch den Heiligen Geist, damit er euch in die Wahrheit leitet und euch erkennen lässt. Wollen wir darauf verzichten? Das wollen wir nicht. Das brauchen wir. Ja, dass wir erkennen, dass die Wahrheit Gottes größer ist, als was wir uns vorstellen können. Und so dürfen auch wir wissen, es gibt eine Auferstehung der Toten. Das dürfen wir wissen. Die Welt weiß es nicht. Jemand, der Jesus nicht kennt, der weiß das nicht und der bestreitet das. Das ist so Quatsch. Ne? Wenn jemand gestorben ist, er liegt im Grab, da fressen ihn die Würmer und so ist er weg. Was ich da mit Arbeitskollegen diskutiert habe, ne? Wenn ich sterbe, ist das Licht aus. Aber wir dürfen wissen, weil Jesus das uns durch seinen Geist sagt, es gibt eine Auferstehung der Toten. Denn Christus ist auferstanden, schreibt Paulus. Und weil er auferstanden ist, deswegen können auch wir auferstehen. Und auch wenn das Menschen bestreiten, so wie die Sadduzäer hier, dann hat Jesus uns zugesagt, dass wir bei ihm sein werden. Da kann man Halleluja sagen, oder? Wir dürfen bei Jesus mal sein, bis in Ewigkeit. Also ich sage mal Halleluja. Weil es mich freut. Ja. Aber ganz anders, als wir heute leben. Das wird anders sein. Ja, wir haben ja zusammen im Bibelforum die Offenbarung des Johannes gelesen. Da ist es ja auch ein Stück mal geschaut von Johannes, wie das ist. Ja, wir haben es bei Paulus, der hat ein Stück geschrieben dazu. Es gibt, wie gesagt, so ein paar Hinweise. Genau wissen wir es nicht. Gott hält es offensichtlich nicht für wichtig, dass wir das jetzt schon wissen. Wir wissen nur, der Himmel, die Gegenwart Gottes, ist unsere Realität um so viel überlegen, dass wir unsere heutigen Maßstäbe überhaupt nicht anlegen können. Ja, wir haben ein bisschen das Problem hier in Mitteleuropa, in den westlichen Ländern. Uns geht es so gut, dass wir gar keine Sehnsucht nach dem Himmel haben. Und wenn wir eine Sehnsucht haben, dann sollte es im Himmel doch so sein, wie es jetzt ist, weil es so toll ist. Aber ganz vielen Generationen vor unserer Zeit und auch anderen Christen, die nicht gerade in den Industrieländern leben, ja, die wissen, das Beste kommt noch. Das wird viel schöner sein dort. Ich muss mich nicht danach sehen, dass der Himmel bloß das ist, was wir hier hatten, sondern da wird es viel schöner sein. Ja, und wir wissen das von Gott, dass es so sein wird. Die Erfüllung all dessen, wofür wir geschaffen sind, das wird der Himmel sein. Ja, wenn einer sagt, oh, den ganzen Tag mit der Harfe da Loblieder singen, das ist ja öde. In der Offenbarung steht schon, ja, dass da Tag und Nacht wird der Lobpreis sein und so. Ja. Aber das werden wir genießen, weil das die Bestimmung ist, für die wir geschaffen sind, weil wir dann ja hineinkommen. Ja, wie auch immer das ist. Also ich freue mich drauf. Ja. Ich hoffe, ich sehe euch. Und ihr seht mich. Kann ja mal überraschend sein, man weiß es noch nicht genau. Aber ich gehe mal davon aus, ne, dass wir uns da wiedersehen. Und die Harfen werden noch alle stimmen, es wird eine tolle Harmonie sein. Ja. Also das dürfen wir wissen. Nicht ganz genau wie, weil das ist nicht wichtig, aber wir dürfen wissen, dass wenn wir auferstanden sind, wir hineinkommen in die Harmonie Gottes, in das, wofür wir schon immer geschaffen waren. Und dass das super sein wird. Viel mehr, als wir uns jemals vorstellen können. Wir werden dann nicht mehr Projekt der Heirat haben. Das werden wir nicht mehr. Jesus sagt es ja, die werden das nicht. Aber wir werden es wiedererkennen natürlich. Ne? Und die Gemeinschaft wird da sein, auch mit dem Ehepartner. Ja? Aber nicht mehr getrennt als, ne? Also nur die Ehepartner, sondern ja. Anders, besser, um Dimensionen reicher. Da lade ich euch ein, ja, lasst euch da vom Heiligen Geist doch inspirieren, ja, das Wort Gottes, ja, mit ihm zu genießen und zu lesen und sich zu öffnen, auch die Dinge mal in Frage zu stellen, die mir vielleicht schon immer sicher waren, ja, die ich auch mal neu hinterfragen darf, auch gemeinsam. Ja, und man wird sehen, da hat Gott viel Überraschung für uns. Es macht Spaß, sich darauf einzulassen. Und die Hoffnung mitzunehmen, wir dürfen auferstehen, denn Jesus ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Ja, das geht doch außerhalb von Ostern. Amen.